Vor 2 Wochen durften wir ja in unserer Jugendgruppe eine Person von Open Doors einladen und sie, also diese Person, hat uns von ihrer Arbeit und der Arbeit von Open Doors erzählt. Und was schon so hervorsticht in all diesen Berichten, ist die Tatsache, dass Menschen, die in Afghanistan oder in Nordkorea oder Kuba und vielen anderen weiteren Ländern, ja, dass sie das Gleiche machen wie wir, nämlich einfach nur bezeugen, dass Jesus Christus Herr ist, dass sie dafür verfolgt werden. Ja, das heißt, dass sie Nachteile haben, zum Beispiel teils von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, zum Beispiel bekommen sie keine Jobs oder dürfen nicht mehr in ihrem Dorf einkaufen oder sogar getötet werden. Ja. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Familie und selbst Familienmitglieder, die in dem Sinne gar nicht Christen sind. Und das ist schon recht krass, weil man würde meinen, bei einer solchen Reaktion auf Christen, würde die Bibel irgendetwas vermitteln wie, hey, ergreift die Waffen gegen jeden Ungläubigen und zwingt sie dann in den Glauben hinein oder ansonsten vernichtet sie alle. Ja, man würde meinen, dass eine solche Lehre vertreten wird. Eine Lehre, die heißen würde, liebe deinen Nachbarn und hasse deinen Feind. Nun, es ist nicht das erste Mal in dieser Menschheitsgeschichte, dass so etwas gedacht wurde, und Tatsache ist, dass selbst gewisse Schriftgelehrten zu der Zeit von Christi auch so etwas gedacht haben. Ja. Und aus diesem Grund schauen wir uns heute in der berühmten Bergpredigt genau das an, weil Jesus adressiert genau diese Arten von Interpretationen in der Bergpredigt, und wir schauen uns eine besonders an heute, nämlich die Feindesliebe. Und das ist unser heutiger Lehrtext, nämlich Matthäus 5, also Matthäus Kapitel 5, die Verse 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und es ist Regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe das ganze Thema mal in 3 Bereiche aufgegliedert. Das erste Thema, das wir anschauen, ist unsere Feinde. Das heißt, wer sind denn eigentlich unsere Feinde? Die zweite Thematik befasst sich mit der christlichen und der weltlichen Liebe. Was ist hier der Unterschied und weshalb sieht die christliche Liebe aus, wie sie aussieht? Und dann der dritte Punkt, nämlich nach Gottes Ebenbild. Das heißt, wie tun wir das Ganze? Nun kommen wir mal zum ersten Thema, nämlich unsere Feinde. Wer sind diese Feinde, die Jesus hier anspricht? Mit den Beispielen, die ich ganz am Anfang gebraucht habe, mit Open Doors, das sind die Feinde sehr klar. Ja, das heißt, das sind die Christenverfolger, das sind die politischen Regime, die gezielt Christen benachteiligen, sind Menschen, die in dem Sinne christenfeindlich gesinnt sind und einen Nachteil wünschen. Und dieses Muster wird in dem Sinne oft gebraucht, jetzt nicht nur auf Christen bezogen, sondern überhaupt eine sichtbare Gruppierung, also nicht sichtbar im Sinne von von Auge sichtbar, sondern wo man sie kategorisieren kann, wo man Labels draufstellen kann. Also besonders in der Politik wird eine solche Methode verwendet. Zum Beispiel die Sowjetunion oder die USA, die NATO, die Demokratie, der Kommunismus. Überall also Feinde, die man in dem Sinne kategorisieren kann. Ob jetzt gerechtfertigt oder auch nicht. Die Frage ist jetzt also, jetzt nun bei den Christenverfolgern, die wirklich aktiv Christen verfolgen, okay, das sind unsere Feinde, aber die Frage ist, sind das all unsere Feinde? Oder geht es vielleicht noch ganz viel tiefer, als wir es denken würden? Und ich denke, um diese Frage zu beantworten, müssen wir einige Passagen vorher in der Bergpredigt uns anschauen. Wir hören dort nämlich oft die Worte: Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Interessant ist hier, dass in der Feindesliebe Jesus nach den Worten "Ihr habt gehört", nämlich ihr habt gehört, liebt eure Nachbarn und hasst eure Feinde, das sind nicht Worte aus dem Alten Testament. Das steht so nirgends. Aber wenn wir die vorherigen Beispiele anschauen, dann hören wir zum Beispiel, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Und wir haben viele weitere Beispiele, nämlich ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten, ihr habt gehört, ihr sollt, wenn ihr auf Gott schwört, dann solltet ihr es halten, sei das ein bisschen paraphrasiert. Und das sind aber alles Dinge, alles Zitate, die tatsächlich so auch im Alten Testament stehen. Und da stellt sich schon die Frage, wieso braucht es denn jetzt hier eine Reinterpretation, wenn ja Jesus selber sagt, er kam nicht, um das Gesetz zu oder die Gebote zu verwerfen, sondern weder ein Strichlein noch ein Buchstabe wird vom Gesetz aufgelöst, bis die Ende der Zeiten passieren. Also nicht aufgelöst heißt auch, bleibt nicht unerfüllt, sondern alles wird sich erfüllen. Ja, ich würde sagen, der Grund, wieso Jesus eine Klarstellung hier macht, ist, weil oft zwei Dinge von den Schriftgelehrten der Zeit, also zum Beispiel die Pharisäer, gemacht worden sind. Und das erste ist, dass die Pharisäer, der erste Punkt ist, dass die Pharisäer die Gesetze oft gerne ausgeweitet haben. Ausgeweitet bedeutet, zum Beispiel jetzt in unserer heutigen Zeit, weil Jesus am Sonntag wieder auferstanden ist, dann feiern wir, oder sollten wir an diesem Tag feiern, an dem Sonntag, indem wir mürrisch sind. Also das heißt, weder unseren Garten pflegen, noch Fußball spielen dürfen, noch uns treffen dürfen mit Freunden, um, keine Ahnung, einen Spieleabend durchzuführen, sondern man muss diesen Tag besonders würdigen, indem man eben in Anführungszeichen mürrisch ist. Und diese Art, Gesetze aufzuerlegen, die gar nirgends in dem Sinne so stehen oder gar nicht nötig sind, nicht stehen, sondern dazu gelegt worden sind, das gibt es auch schon früher. Also Paulus hatte ja auch selbst mit den anderen Aposteln eine Diskussion gehabt, was ist denn mit den Heiden, also mit den Menschen, die nicht Juden sind und zum Glauben kommen, müssen sie sich beschneiden lassen, müssen sie sich an die Essensvorschriften halten oder nicht? Und die Antwort, auf der sie gekommen sind, ist, nein, wenn selbst Gott denen den Heiligen Geist ausgegossen hat, ohne dass sie sich an diese Sachen gehalten haben, wieso sollen sie es dann auch nachher tun? Oder wer sind sie, dass sie ihnen noch Vorschriften auferlegen? Das Zweite aber ist, dass die Pharisäer auch gerne mal, je nachdem, wie es gerade für sie passt, die Gebote von Gott so minimal wie möglich so, sagen wir mal, rein grammatikalisch erfüllt haben. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn jemand etwas Schändliches an seine Frau findet, dann kann sich seine Frau scheiden und gebe ihr einen Scheidebrief. Da stellt sich die Frage, ja, was ist schändlich? Und da kann es, wenn man es einfach rein grammatikalisch anschaut, kann es zu Interpretationen führen, die von einigen vertreten wurden, die auch so in der Mishnah festgehalten worden sind, dass ein Mann seine Frau verlassen darf, wenn sie sein Essen verbrannte. Oder auch, wenn ihm die Frau nicht mehr gefällt. Das ist schändlich, ja, das ist etwas, das in dem Sinne nicht schändlich, und deshalb darf er ihr einen Scheidebrief geben und sich trennen, und so rühmen sie sich in dem Sinne, ah, wir haben das Gesetz grammatikalisch eingehalten, ja, also einfach, wir sind nicht wie die anderen, die 4, 5, 6 Frauen haben, sondern wir haben nur eine zu einer Zeit dafür halt nacheinander. Das war halt so die Auswirkung davon. Und wie ihr seht, ja, oder rein grammatikalisch, wenn man denkt, Gott gibt rein grammatikalische Gesetze, dann haben sie vielleicht das Gesetz wirklich so eingehalten. Und wir mögen vielleicht noch ein bisschen darüber lachen, ja, wie kann man nur so denken, nur so handeln, wie kann man diese Gebote nur so verstehen. Aber doch, denke ich, stellt sich manchmal die Frage, ob wir nicht auch manchmal diese Gebote, die, wie erwähnt, Gott ja nicht aufgelöst hat, nicht auch einfach rein grammatikalisch verstehen wollen. Weil, wenn wir das Wort Feindesliebe, ja, wenn wir denken, hey, eben, wir sollten Feindesliebe praktizieren, und wir gehen nicht nur rein grammatikalisch, sondern wir gehen ein bisschen weiter als das. Ja, so wie Jesus selber sagte, das Töten, vielleicht hat niemand von euch getötet, aber ihr habt schon jemanden im Herzen gehasst und das kommt dem Töten gleich. Hey, dann, wenn wir das Ganze ein bisschen ausweiten, dann fallen uns zwei Dinge auf. Erstens, diese Feindesliebe, diese Liebe sollte nicht nur rein äußerlich getan werden, sondern auch innerlich. Also wir schauen uns gerne die Pharisäer an und denken, boah, wir haben sie nur das Minimum getan. Aber machen wir das manchmal nicht auch dasselbe? Denken wir an Feindesliebe vielleicht nur an eine rein äußerliche Formalität, die wir wie eine Liste von Vorschriften abhaken. Wo wir denken, ah ja, jetzt muss ich der Person mal freundlich zurücklächeln und fragen, wie es ihr geht. Aber im Herzen denke ich mir, boah, ich möchte jetzt endlich von diesem Gespräch weggehen, ja. Die stinkt jetzt, wirklich. Und ich denke, da sagt Jesus, oder da möchte Jesus mit der Feindesliebe auch betonen, hey, es geht auch um dein Inneres, ja. Dass wir sie nicht im Herzen verurteilen, ablehnen, hassen, sondern dass wir sie auch im Herzen lieben können. Und genau da kommt es dann in diesen zweiten Punkt hinein von der Feindesliebe, wenn wir es ein bisschen ausweiten. Vielleicht sind diese Feinde nicht nur die, die uns feindselig gesinnt sind, ja, oder Leute, die wir mit einem Label kategorisieren können, sondern die Feinde, die wir haben, sind auch Feinde, sind auch die Menschen, die wir im Herzen ablehnen. Ich würde sagen, die Feindseligkeit ist in unserem Herzen. Also sie startet dort und so kreieren wir uns Feinde. Und die, genau auch die Arten von Menschen, sollten wir auch lieben. Und dann plötzlich öffnet sich eine ganze andere Art von Verständnis, wie wir miteinander umgehen. Und ich denke, das macht schon einen Unterschied, weil jetzt sind es nicht nur die Ungläubige, die uns vielleicht hassen und Negatives wollen und Christenverfolger, sondern plötzlich können es jetzt auch Menschen sein, zum Beispiel Menschen in unserer Verwandtschaft, die uns vielleicht etwas Unrechtes getan haben und das nicht einsehen. Und es können sogar unsere eigenen Brüder und Schwestern in Christus sein, Menschen, sagen wir mal, von anderen Denominationen, die eine andere Schriftauslegung haben als wir, anders interpretieren. Oder es können selbst Menschen sein in der eigenen Gemeinde, in der unserer eigenen Kirche, die uns verletzt haben, ja, die uns vielleicht sogar Unrecht getan haben. Und das ist besonders schwierig, weil wir ja denken, hey, das sind ja eigentlich Christen. Wenn sie jemand wissen sollte, wie man miteinander umgeht, dann sollten es die Christen sein und trotzdem werden wir von ihnen verletzt. Nun, okay, wenn wir jetzt das mal anschauen, also vor Augen halten, die Feinde sind also nicht nur die Außensender, sondern auch die Feinde, die wir uns selbst kreieren, können wir ein bisschen anschauen, was fordert dann Jesus von uns auf? Ja, wie sieht eine solche Liebe zu diesen Menschen aus? Und Jesus nennt hier zwei Beispiele in unserem Lehrtext, wieso wir das tun sollen. Das eine ist, weil unser himmlischer Vater perfekt ist. Und daher auch wir perfekt, also vollkommen sein sollten, damit wir seine Kinder sind. Wie Matthias am letzten Sonntag im Gottesdienst gesagt hat, sind auch wir nur zu Besuch da. Also wir sind somit auch nur Repräsentanten von unserem Heimatort, nämlich von der Präsenz Gottes. Und deshalb sollten wir auch ihn hier repräsentieren auf der Erde. Stell dir nur mal vor, ja, du lädst jemanden zu dir nach Hause ein. Und dann kommt er und behält seine matschige Schuhe an und wirft seinen nassen Regenschirm gegen deine Wand. Dann würdest du dir auch denken, Mann, wer hat denn jetzt diesen Mann erzogen? Weil in dem Sinne auch das Kind indirekt ein Repräsentant seiner Eltern ist, von denen er erzogen wurde oder eben nicht erzogen wurde. Natürlich, nicht immer können die Eltern etwas dafür, für das Verhalten des Kindes. Auch noch wichtig zu erwähnen. Aber wenn wir uns das jetzt im Blick halten, ja, auch in der Bergpredigt sagt Jesus, hey, lasst Salz und Licht sein für die Welt und lasst es leuchten, ja, stellt dieses Licht nicht unter dem Scheffel, sondern lasst diese Art unter anderem der Liebe aufleuchten, zeigt, dass diese Liebe nicht nur wie die Welt zueinander ist, ja, nämlich nur zu unseren Freunden und denen, die uns lieben und die wir gerne haben, sondern lass diese Liebe auch denen geben, mit denen wir es vielleicht nicht so gut haben, ja, die schwierig sind, mit denen wir nicht auf einer Wellenlänge sind, die uns sogar feindselig gesinnt sind. Weil wenn wir ja nur so sind wie die anderen, wie können wir dann Licht sein? Weil dann sind wir wie die anderen auch. Und um dieses besondere Licht zu sein, hilft es immer wieder, sich auch das vor Augen zu halten, ja, aber wie ist denn unser Vater im Himmel? Wie ist Gott selbst Licht? Und da lesen wir, hey, er lässt die Sonne scheinen über die Bösen und die Guten und sendet Regen auf die Gerechten und die Ungerechten. Ja, hey, Gott selbst macht keinen Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten, zwischen dem Bösen und den Guten. Und somit können wir sagen, hey, diese christliche Liebe, sie ist da, sie ist so anders als die Welt, weil sie macht eben nicht diesen Unterschied zwischen dem Feind und dem Freund. Sie vergilt nicht das Böse mit Bösem, sondern sie vergilt das Böse mit Gutem. Die Frage ist dann, weshalb ist das trotzdem so schwierig? Ich glaube, einige von uns wissen das und haben es schon oft gehört. Und trotzdem, wieso ist das so schwierig? Und ich würde da behaupten, es kommt schlussendlich auf unser Stolz. Ja, es kumuliert sich letztendlich in unserem Stolz zusammen, dass wenn ja, zum Beispiel ein blöder Kommentar fällt von jemandem, ich mit einem blöden Kommentar zurückkomme, zurückdisse, auf unsere Jugendsprache gesagt. Oder wenn jemand etwas Böses mal getan hat, dann ist unser Ego verletzt. Wir haben das Gefühl, nicht so behandelt zu werden, wie wir es verdient hätten, weil uns Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und da wollen wir ja nicht Schwäche zeigen und somit wollen wir vergelten. Ja, wir wollen eine Beleidigung mit Beleidigung erwidern. Oder, wenn wir es gar nicht können, dann halten wir das im Herzen fest und warten auf eine Gelegenheit, bis wir ihm das zurückgeben können, am besten noch ein bisschen mehr. Und ich möchte nicht sagen, dass Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit bleiben sollte. Ja, Gott hat uns nicht ohne Grund dieses Gefühl von Gerechtigkeit in unser Herz gelegt. Aber trotzdem fordert er von uns eine andere Reaktion als Gerechtigkeit selbst wiederherzustellen. Und ich denke, was da hilft, was da besonders hilft, ist mal ein Blick auf ein Wort in der Bibel zu legen. Wir haben es gerade gelesen, nämlich dort, wo Jesus sagt, zwischen dem Bösen und dem Guten. Das Wort gut, ja, wer ist gut? Wir kennen diese Geschichte aus der Bibel, wo der junge, reiche Mann zu Jesus kommt und fragt, Lehrer, was für gute Taten muss ich machen, um das ewige Leben zu erlangen? Es ist eine komische Stelle, weil Jesus zuerst antwortet mit, wieso fragst du mich, was gut ist? Allein einer, also Gott, ist gut. Schon schwierig, das zu verstehen für eine lange Zeit. Und es geht ein bisschen in die ganze Thematik hinein, nämlich, hey, wie antworte ich jemand oder wie können wir da überhaupt nur Sinn machen, wenn jemand fragt und, also kommt und fragt, hey, wie kann ein moralisch guter Mensch, ja, wieso sendet ein Gott, ein moralisch guter Mensch in die Hölle und jemand, der sagen wir mal, jemand anderes umgebracht hat, aber jetzt plötzlich Jesus ins Herz genommen hat, kommt einfach so in den Himmel. Und ich kannte ein paar Schulbuchantworten und so, aber so richtig im Herzen verstanden habe ich es erst im Hinblick jetzt auf diese Feindesliebe. Und ich denke, ich mache mal das anhand eines Beispiels fest. Stell dir vor, ja, da kommt jetzt einer hinein. Ein richtig aufgestellter junger Mann. Er ist 20 Jahre alt, er hat gute Noten, er gehorcht seinen Eltern, er schaut auf seine Brüder und Schwestern, schaut, dass sie es gut haben miteinander, er besucht sogar ab und an seine Großeltern und er geht auch nicht lange in den Ausgang, um zu trinken, macht nicht mit verschiedenen Mädchen herum und ja, sagen wir mal jetzt in diesem Beispiel, es geht er sogar regelmäßig in die Kirche, er betet jeden Abend, bevor er ins Bett geht, kommt regelmäßig in die Jugendgruppe, also wirklich sein richtig aufgestellter, junger, guter Mann. Und dieser Junge trifft dann Jesus und, sagen wir mal, hier auf der Erde, und Jesus fragt ihn dann, hast du schon einmal jemand umgebracht? Nein, Herr, natürlich nicht. Und dann fragt Jesus, ja, was ich meine ist, hast du schon jemals jemanden im Herzen gehasst? Oder hast du schon mal deine Geduld verloren und aus deinem Mund ist schon einmal ein verletzendes Wort gekommen wie du Idiot oder du Hund? Ja, kann sein. Okay, nun hier hast du 100 Kilogramm Gewicht, das du in deiner linken Hand tragen musst. Lass mich dir eine nächste Frage stellen. Hast du schon jemals Ehebruch begangen? Nein, Herr, ich bin nicht mal verheiratet. Jesus würde sagen, ah nein, meine Frage hat nichts mit Ehe zu tun, sondern hast du jemals schon schmutzige Gedanken gehabt über ein Mädchen? Ja, Herr, ja. Ah, nun, ich dachte mir schon so, hier hast du weitere 100 Kilo. Was wir mit dieser Illustration, oder ich mit dieser Illustration aufzeigen möchte, ist, wenn wir wieder zurückgehen auf diesen jungen Mann aus der Bibel, die Frage, die er stellt, geht nämlich von einer Grundprämisse aus, dass ein Mensch durch gute Taten gut sein kann. Und dass er durch diese gute Taten dann das ewige Leben erreichen kann. Aber was Jesus mit der ersten Aussage macht, nämlich wer von uns ist gut, ja, weil der junge Mann wusste ja nicht, dass Jesus Gott ist, sonst hätte der junge Mann nicht gesagt Lehrer, sondern hätte ihn angebetet und gesagt Gott, Herr, was auch immer. Aber er hat es ja nicht. Und was Jesus machen, das Zentrum von Jesus Aussage ist, niemand von uns ist gut. Wir denken, es geht hier rein um die äußerlichen Taten, die uns definieren, aber wenn das so wäre, dann wären auch einige Pharisäer gerecht gewesen, gut gewesen, ja, weil sie waren auch, einige von ihnen, tadellos im Gesetz. Und deshalb können die Gesetze uns auch nicht rechtfertigen vor Gott. Weil wenn wir schauen, wie tief diese Gesetze gehen, in unser Innerstes, in unser Herz, in unsere Gedanken, dann erkennen wir, dass wir nicht gut sind. Das Gesetz sollte uns also nicht rechtfertigen, und dafür wurde es auch nie gegeben, sondern es wurde gegeben, um uns mal aufzuzeigen, wie unrein wir sind. Und im Kontrast, wie heilig, wie glorreich Gott ist. Die Frage also, zum Beispiel, wie kann ein liebender Gott jemanden überhaupt in die Hölle senden, machen in dem Sinne gar keinen Sinn, weil die Frage sollte eher lauten, wie kann ein so guter und heiliger, vollkommener Gott überhaupt jemand von uns in den Himmel bringen? Wenn wir wieder zu unserem jetzt mit, sagen wir mal, 200 Kilogramm, ja, schwer beladenen jungen Mann kommen, dann hat Jesus ihm noch gar nicht die eine Tonne schwere Frage gestellt. Jesus würde zu ihm sagen, weißt du, die zwei höchsten Gebote sind, liebe Gott und liebe deinen Nachbarn, denn in dem sind alle anderen Gesetze beinhaltet. Und die Frage, die Jesus ihm stellen würde, wäre, hast du jeden, selbst deine Feinde, zu allen Zeiten geliebt? Fragt euch mal, wer von uns jetzt würde die 1,2 Tonnen tragen? Erkennen wir, dass wir selbst Feinde von Gott waren? Dass wir seine Gebote, ja, seinen Wunsch, nicht nur seinen Wunsch, sondern wofür er uns kreiert hatte, dass wir das verfehlen, dass wir zueinander ungerecht sind, dass wir nicht uns so verhalten, wie wir es sollten. Und das nicht nur rein äußerlich, sondern auch mit was wir im Herzen sind, weil das Äußerliche ist nur ein Ausdruck davon, was wir im Innern sind. Niemand von uns ist gut. Das heißt, wir sind eigentlich die Person, die mit diesen matschigen Schuhen und dem nassen Regenschirm da gegen die Wand pfeffern. Wir sind die, die Jesus untreu sind, die Jesus verletzen, die ihn nicht so behandeln, wie er es verdient hat, behandelt zu werden. Wir sind die, die böse sind, ihn ablehnen. Und hey, machen wir uns nichts vor, nicht nur als Ungläubige damals, sondern auch jetzt als Gläubige. Und das ist ihm nicht gleichgültig. wie Paulus im Epheserbrief schreibt. Ja, das ist an Christen gerichtet. Er sagt, hey, betrübt nicht. Okay, schmerzt nicht. Gib nicht Schmerzen unserem Gott. Weil solches Verhalten, wenn wir böse Wörter einander sagen und auch die Gedanken, die wir haben, das macht ihn traurig. Und wie oft sagen wir zu uns, zu anderen, hey, ich habe genug davon. Ja, ich werde unter meiner Würde behandelt. Ich lasse doch nicht hier mit mir herumspielen, damit die Person einfach auf mich trauen kann, von meiner Gütigkeit ausnützen kann. Diese Person verletzt mich nur immer und immer wieder und ich habe nur Gutes für sie getan. Jetzt reicht's mir. Und wir können uns nie vorstellen, dass Jesus das auf dem Weg zum Kreuz gesagt hat. Dass er so auf eine solche Art und Weise mit uns umgeht. Denn wir wissen, Jesus entäußerte sich seiner Gestalt. Ja, er kam herab aus der ewigen, perfekten Gemeinschaft mit seinem Vater und nahm die Gestalt eines Knechtes, eines Menschen an und er lebte unter uns und blieb ohne Sünde und ging ans Kreuz. Okay, er ging ans Kreuz nicht für seine Freunde, nicht für uns, weil er uns, weil wir besonders gut waren, weil wir es besonders gut gewollt hätten. Nein, wir waren Feinde von ihm, die ihn verletzen, die ihm Unrechtes tun. Und trotzdem nahm er unsere gerechte Schuld auf sich. Er kam hier nicht, um Böses, um uns mit Bösem zu vergelten. Und denkt dran, nicht einmal kam er hier, um uns mit der verdienten Gerechtigkeit zu konfrontieren. Ja? Wir sagen immer, ich brauche die Gerechtigkeit und trotzdem nicht mal wir haben die verdiente Gerechtigkeit erhalten, sondern er kam, um uns zu dienen und er ging an unsere Stelle ans Kreuz und nahm diese verdiente Gerechtigkeit auf sich. Unverdient. Und nur deshalb, weil er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, aus dem Glauben an ihn allein, weil wir wissen ja jetzt, das Gesetz und das Einhalten des Gesetzes erstens ist nicht möglich und zweitens kann uns nicht rechtfertigen. Nur weil Jesus das für uns getan hat, können wir aus dem Glauben an ihn, wenn wir an ihn glauben, dürfen wir sagen, ja, Gott sieht uns als gut an. Wir können uns als gerecht bezeichnen. Und das nicht aufgrund unserer eigenen Gutheit oder unserer eigenen Gerechtigkeit, nein, sondern nur, weil Jesus Christus gut und gerecht ist und wir in ihm sind. Und das ist eine frohe Nachricht, das ist ein unglaubliches Geschenk, an dem wir uns erfreuen sollten. Weil, bedenke, diese Gnade, diese läuft nicht einfach ab. Ja, weil, denk dran, wir verletzen ihn leider immer und immer wieder, auch jetzt noch, als Gläubiger. Wir sind ihm untreu, wir betrüben ihn, aber er bleibt uns treu. Ja, er sagt nicht, oh, jetzt seid ihr gläubig, jetzt sollt ihr es endlich gewusst haben, was es heißt, Christ zu sein. Nein, er ist uns immer noch gnädig und seine Gnade läuft nicht aus, weil wir vermasselt haben. Und deshalb sollen wir uns auch nicht selbst wieder Gesetze auferlegen und Druck machen, wenn wir wieder erkennen, boah, jetzt haben wir wieder mal vermasselt, sondern wir sollen uns bewusst sein, es ist ein Geschenk und das Gesetz, das Einhalten des Gesetzes kann uns nicht reinigen, noch uns erretten. Denn das alleine kann nur das Blut von Jesus Christus. Und aufgrund dessen, in dieser Freiheit, in der wir sind, in dieser unverdienten Gnade, die wir erhalten haben, obwohl wir Feinde waren, aus diesem Grund sind auch wir aufgefordert, als neuer Mensch ihm hier gleich zu sein, weil wir seine Kinder sind. Und wir sollten diese unverdiente Gnade weitergeben, die wir selbst empfangen haben. Wir sollen geduldig sein gegenüber Menschen, die uns Unrechtes tun. Wir sollten ihnen nicht diese Gerechtigkeit zurückgeben, weil ja nicht mal wir selbst diese Gerechtigkeit erhalten haben, sondern wir sollen ihnen Gutes tun. Jesus beschreibt es, wenn jemand eine Meile geht, von dir verlangt, geh mit ihm 2 Meilen. Wenn jemand dir auf die rechte Backe schlägt, halt ihm die andere hin. Und das ist nicht eben, wenn wir es wieder mal wortwörtlich nehmen, dann kann es aussehen wie ein Freibrief für Unterdrückung oder Missbrauch. Und das wäre wieder der Versuch, eben alles wortwörtlich zu nehmen. Und das, wenn wir uns bedenken, was ist das Prinzip dahinter? Das ist das Prinzip, hey, wir sollten das Böse nicht mit dem Bösen vergelten, noch mit Gerechtigkeit vergelten, sondern mit Gutem sollten wir vergelten. Gott fordert von uns aktiv auf, Friedensstifter zu sein, aktiv auf Frieden aus. Nicht einfach Ungerechtigkeit billigen, hoffen, dass Frieden bleibt, weil wir nicht Diskussionen führen, sondern manchmal bedeutet auch Friedensstifter und das Beste für den anderen zu wollen, auch schwierige Situationen anzusprechen, schwierige Diskussionen zu führen, aber alles in Liebe. Ja, nicht durch Selbstjustiz. Denn wir sollten nicht vergessen, Gerechtigkeit zu wollen ist nichts Falsches. Gott hat es nicht ohne Grund uns gegeben, aber wir wissen, wir sollen uns nicht selbst rächen, sondern Gott ist unsere Gerechtigkeit. Weil eines Tages, da wird die Zeit kommen, wo das Gericht ansteht. Für jeden von uns. Und dort wird die absolute Gerechtigkeit passieren. Und auch schon vorher haben wir ja Gesetze, menschliche Gesetze. Und die Judikative und Legislative, die Gesetze ausführen und bestimmen. Und auch die, in dem Sinne geben uns ja auch schon eine gewisse Gerechtigkeit. Aber wie auch immer, selbst wenn jetzt Gerechtigkeit nicht passiert, wenn die Person selbst nicht einsieht, dass sie Unrecht waren, ist es nicht an uns, dieser Gerechtigkeit auszuüben, sondern wir sollten ihnen mit Gutem begegnen, weil auch wir als Feinde mit Gutem begegnet worden sind. Und deshalb lasst uns gemeinsam einander in unserem Umfeld, Familie und der Welt diese unverdiente, bedingungslose Liebe und Freude geben, als ein lebendiges Zeugnis, ja, von dieser unverdienten Gnade, die auch wir empfangen haben, damit sie umkehren und Gott bezeugen. Abschließend wollte ich Folgendes sagen. Erstens, unsere Feinde sind nicht nur die bekannten Gesichter, ja, also nicht nur die Christenverfolger und hassvolle Ungläubige, sondern die Feindseligkeit beginnt auch in unserem Herzen, die wir in unserem Herzen ablehnen. Zweitens, wir sollten den Charakter Gottes widerspiegeln. Und das heißt, nicht nur rein äußerlich sagen, versuchen freundlich zu sein, sondern auch im Innern das Beste für sie wollen und im Herzen lieben. Und das heißt, es braucht beides, das Äußere, aber auch das Innere. Vergessen wir es nicht. Und drittens, wie machen wir das? Hey, sicherlich mal richtig, aufrichtig vergeben im Herzen. Und es ist nicht einfach, es ist ein Prozess. Ich möchte nicht sagen, dass das einfach eine Entscheidung ist, wo von heute auf morgen geht, aber wir sind nicht alleine. Dafür haben wir Gott, für den wir, wo wir Fürbitte tun können für unsere Feinde, aber auch für uns. Aber auch ganz praktisch, wir dürfen sie segnen, ihnen Gutes erweisen und ja, das Böse mit Gutem vergelten. Und ich denke, das Wichtigste, das uns hilft, damit der Stolz nicht zu groß ist. Überhaupt, wir sollen gar keinen Stolz haben. Bedenken, dass wir selbst Feinde Gottes waren und wir selbst nicht Gerechtigkeit oder überhaupt das Böse erhalten haben, sondern dass er uns immer und immer wieder treu bleibt. Obwohl wir nicht treu zu ihm waren und sind. Und deshalb sollen wir auch diese Gnade weitergeben. Ich würde dich gerne einladen, jetzt zu 1-2 Minuten, wo du dich mal selber prüfst und schaust, hey, gibt es noch etwas zwischen dir und Gott, das steht? Oder eine ungeklärte Situation mit einem anderen Menschen? Bring es vor Gott. Denn Gott deckt unsere Sünden nicht auf, um uns einfach zu verurteilen oder zu beschämen, sondern um uns genau dort, wo wir es ans Licht bringen, zu heilen. Er möchte uns genau dort näher zu sich ziehen und unser Herz in Liebe reinigen. Und wenn du Jesus Christus noch nicht in deinem Herzen aufgenommen hast, dann reflektiere gerne darüber, ja, wie können wir, wenn wir wissen, wie stark wir dem Sinn verfehlen, das Gott eigentlich für uns hat, den Purpose, die Bestimmung, zu der wir eigentlich kreiert worden sind, nämlich für Gerechtigkeit und Liebe und schlussendlich Liebe zueinander. Wie können wir vor ihm bestehen? Wie können wir überhaupt nur ohne ihn einfach uns rechtfertigen? Ich würde dich da mega einladen, darüber nachzudenken und ebenfalls das vor Gott zu bringen. Genau, und so wünsche ich dir eine ganz gesegnete Zeit, gesegnete Woche. Und wir hören uns. Mach's gut.